Ja, wir hören jetzt nochmal auf das Wort Gottes in Philipperbrief Kapitel 3. Das ist die letzte Folge unserer Predigtreihe, das Leben nach dem Tod. Ich lese Vers 7 bis 16. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott das auch offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns dein Wort aufschließt und in unsere Herzen schreibst und uns mit Freude, Kraft und Hoffnung erfüllst. Wir danken dir dafür. Amen. Wir haben heute den letzten Sonntag im Kirchenjahr vor dem ersten Advent. Man nennt ihn den Totensonntag oder den Ewigkeitssonntag. An diesem Tag gedenken wir derjenigen, die im vergangenen Jahr heimgegangen sind, und richten unseren Blick auf die Ewigkeit. Dieser Tag soll uns auch daran erinnern, dass wir sterben müssen und unser Leben ein Ziel hat. Viele Menschen unserer Tage stellen sich diese Frage nicht. Sie wollen einfach nur glücklich sein, ihr Leben genießen, bevor es zu Ende ist. Aber wir als Kinder Gottes wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dieses Leben ist eine Durchgangsstation. Und das Leben nach dem Tod wird nicht mehr zeitlich sein, sondern ewig. Ist uns das bewusst? Leben wir auf dieses ewige Ziel zu? Oder leben wir so wie die Welt? Wir sind nur im Diesseitigen verhaftet, auf unser Wohlergehen bedacht. Der Apostel Paulus bekennt hier in Vers 14: Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er bezeugt, das Ziel meines Lebens liegt nicht in dieser Welt, sondern mein Ziel ist im Himmel. Es ist meine ewige Bestimmung, bei Christus zu sein. Und darum strecke ich mich heute schon nach diesem Ziel aus. Ich lebe jetzt auf der Erde auf mein himmlisches Ziel zu, richte es danach aus, nämlich, dass ich einmal den ewigen Lohn, den himmlischen Kampfpreis erhalte. Das war nicht immer so bei ihm. Paulus hatte eine dramatische Wende erlebt in seinem Leben. Und davon schreibt er hier im Philipperbrief. Vers 4, obwohl ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Er beschreibt nun, wie es bei ihm vor seiner Umkehr war. Er lebte nämlich das genaue Gegenteil einer himmlischen Gesinnung. Bisschen leiser. Obwohl er keineswegs ungläubig oder gottlos war. Er war Jude, er lebte sehr fromm und Gott hingegeben. Aber seine frühere Frömmigkeit lässt er nicht gut wegkommen. Er bezeichnet sie als ein Vertrauen auf Fleisch. Das heißt, seine Frömmigkeit, sie war nicht göttlicher Natur, sie war menschlicher Natur. Er hatte sein Vertrauen nicht allein auf Gott gebaut, sondern auf sich selbst, auf sein menschliches Vermögen. Auch wir als Nachfolger Jesu sind dafür anfällig, dass wir auf unsere eigene Frömmigkeit oder unsere fromme Vergangenheit verlassen. Und nun nimmt Paulus seine alte Frömmigkeit als ein Negativbeispiel dafür, wie wir als Gläubige nicht leben sollen. Und er charakterisiert sie nun so. Vers 5. Geschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Also nun zählt er seine frommen Pluspunkte auf. Er ist als Jude geboren worden, gehörte damit zum erwählten Volk Gottes mit allen seinen göttlichen Segnungen und Verheißungen. Er wurde beschnitten, das heißt als Säugling im Alter von 8 Tagen unter das Gesetz Moses getan. Er ist damit verbindlich in Gottes Bund eingetreten und war zur Erfüllung des Gesetzes verpflichtet. Und dann später schloss er sich der streng religiösen Gruppierung der Pharisäer an. Er wurde einer von denen, die es mit dem Halten der Gebote sehr genau nahm. Die Pharisäer hatten zu den göttlichen Geboten noch eigene Gebote hinzugefügt, sozusagen nochmal ein Sicherheitszaun drumherum, dass sie ja nicht aus Versehen ein Gebot Gottes übertreten. Und nun eiferte Paulus danach, diese Gebote gewissenhaft zu erfüllen. Sein ganzes Leben richtete er danach aus, ein perfekter Pharisäer zu sein. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Schabbatgebote. Die Juden dachten, wenn der Messias kommt, dann wird er mit seiner Herrschaft Israel den großen Schabbat bringen. Das stimmt, aber dann fügten sie etwas hinzu. Wenn wir nur alle richtig den Schabbat halten, dann kommt der Messias schneller. Wir können mit seinem Kommen durch das Halten der Schabbatgebote beschleunigen. Und so erlegten sie den Menschen viele rigide Schabbatgebote auf und pochten auf deren Einhaltung. Was kam dabei heraus? Vers 6. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen, sagt Paulus von sich. Also er stellt sich ein tadelloses Zeugnis aus. Er war untadellos im Gesetz. Und jetzt sagen wir bitte nicht vorschnell, das gibt's doch nicht, das kann doch keiner. Untadelig heißt nicht, dass man nie einen Fehler macht, dass man nie sündigt. Denn Vergebung der Sünden gab es auch schon im Alten Testament. Und in diesem Sinn war Paulus in dieser alttestamentlichen Hinsicht vollkommen gerecht. Daran ist nichts auszusetzen. Nun gab es aber noch eine andere, eine finstere Seite seiner Frömmigkeit. Denn Paulus wurde zum Fanatiker. Er hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Das heißt, er hat die an Jesus gläubigen Juden als Abtrünnige betrachtet, die das Kommen des Messias verhinderten. In seinem fanatischen Eifer, alles für Gott richtig zu machen, hat er gegen Jesus, gegen seinen Messias gekämpft und das im Namen Gottes. Ja, es ist erschreckend, wie der Teufel das fromme Fleisch für seine Zwecke benutzen kann. Und dann kam seine Umkehr. Jesus, der Messias, ist ihm begegnet. Er trat plötzlich in sein Leben und er hat ihn völlig verändert. Er hat sein Leben vollständig auf den Kopf gestellt. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Paulus hatte vorher seine eigene Frömmigkeit als einen großen Gewinn betrachtet. Ich schaffe es, Gott zu gefallen, und alle sehen das, erkennen das an. Aber nach seiner Berufung durch Jesus fand bei ihm eine Umwertung seiner Werte statt, um 180 Grad. Und nun betrachtete er seine Frömmigkeit als einen Schaden. Ein Schaden für sich, ein Schaden für die Gemeinde Jesu. Weil er letztlich in den allerbesten Absichten natürlich zum Handlanger des Teufels geworden war. Jesus hat Paulus ein neues Lebensziel geschenkt. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Sein ursprüngliches Lebensziel betrachtet er als Schaden, ja sogar als Dreck. Er verachtet sie sogar. Warum? Er hatte eine andere, eine viel bessere Frömmigkeit erhalten. Was ist bei Paulus und bei jedem Kind Gottes neu geworden? Es geht jetzt nicht mehr um die eigene Frömmigkeit, was ich tue, das Einhalten von Regeln, die Anerkennung von anderen oder irgendwelche menschlichen Ideale. Nein, der Mittelpunkt des Lebens hat sich vollkommen verändert. Und jetzt ist der Mittelpunkt nicht irgendeine Sache, der man nacheifert, sondern eine Person, nämlich Jesus. Nicht mehr das Ich ist der Mittelpunkt, sondern der Herr Jesus. Und dann dreht sich das Leben nicht mehr um mich, sondern um ihn. Jesus ist jetzt mein Lebensziel, das heißt Christus erkennen. Die Erkenntnis Jesu, das heißt nicht nur Wissen über ihn, sondern ihn selber immer mehr kennenzulernen, eine tiefe Beziehung zu ihm zu erhalten und mit ihm immer mehr vertraut, immer mehr eins zu werden. Und das heißt es, Christus zu gewinnen. Das ist kein abgeschlossener Vorgang nach dem Motto, ha, jetzt bin ich halt mal bekehrt, sondern es ist ein lebenslanger Prozess der Umgestaltung in und durch Jesus, indem ich Jesus umgestaltet und erneuert. Da können wir uns fragen, ist das unsere geistliche Lebensausrichtung? Dass Jesus mir alles ist und ich selber mir nichts. Bin ich Jesus zentriert oder ich zentriert? Wenn wir Christus gewinnen, dann wird uns Jesus immer größer. Und dann kommen wir auch immer mehr in die Freude in Jesus hinein. Ja, wie Paulus am Anfang schreibt, freut euch im Herrn. Umgekehrt, was uns Jesus verdunkelt, führt uns immer ins Dunkel. Wenn ich mein Ich gewinnen möchte, auf seine vermeintlichen Rechte poche, macht mich das immer traurig und verzweifelt. Und nun, was macht das Leben in Jesus aus? Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. In ihm erfunden werden heißt, jetzt muss ich viel Frommes leisten und alles richtig machen, also mich anstrengen, damit ich ein guter Christ bin. Das funktioniert sowieso nicht. Sondern es bedeutet, in der Gerechtigkeit Jesu zu sein. Und die Gerechtigkeit Jesu, das ist die vollkommene Gerechtigkeit, die dem Sünder aus Gnade geschenkt wird. Sie wird nicht erworben durch Werke, sondern sie wird dem Sünder unverdient und nur aus Glauben geschenkt. Ja, wir machen Fehler, auch als Kinder Gottes, und deshalb haben wir das auch immer wieder nötig. Und das sollte uns bewusst sein. Das ist diese Gnade Gottes, die Grundlage unserer Frömmigkeit. Ja, auch wir neigen dazu, ins Leistungsprinzip zu fallen. Ja, ich mache doch so viel für Gott. Ja, Gnade ist schon wichtig, aber muss ja auch was tun. Und so verschiebt sich der Fokus manchmal, oft unmerklich, von Jesus weg, hin zu mir. Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Also was ist die Christuserkenntnis? Das Ziel eines christuszentrierten Lebens ist, Jesus zu erkennen. Also eins zu werden mit Jesus, ihm mehr zu gleichen, eine innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und dieses christuszentrierte Leben, das hat praktische Auswirkungen. Wir erleben die Kraft seiner Auferstehung. Ja, das wollen wir gerne. Die wollen wir gerne erfahren, dass Jesus uns positiv verändert, dass er uns durch Nöte trägt, dass er unseren Dienst fruchtbar macht. Ja, das wünschen wir uns. Aber beachten wir, es ist seine Kraft, nicht unsere. Wir verfügen nicht über seine Kraft. Es ist nichts, was wir machen können. Es kann auch bedeuten, dass wir selber dabei ganz schwach sind. Es ist nur seine Gnade. Und dann gibt es noch eine andere Seite, die Paulus hier nennt, die Gemeinschaft seiner Leiden. Wollen wir das auch? Eher nicht so gern, oder? Was ist jetzt damit gemeint? Nach meinem Verständnis geht es hier nicht um menschliches Leiden allgemein, dem wir alle ausgesetzt sind, durch Krankheiten, durch Nöte, Probleme oder auch Verfolgung. Das ist auch nicht sowas wie die katholische Leidensmystik, also die Vorstellung, man kommt durch Leiden und Schmerz näher zu Gott und büßt dadurch seine Sünden ab, also so eine Art vorgezogenes Fegefeuer. Sondern das Schlüsselwort hier in Vers 10 ist in dem, nämlich wie geschieht die Gemeinschaft seiner Leiden? Ja, was ist der Weg dazu, seinem Tod gleichförmig zu werden? Gemeinschaft bedeutet im Griechischen Teilhaben an einem Ganzen. Es geht hier wieder um diese Identifikation mit Christus, also im Grunde das Thema von Römer 6. Das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben, mit Christus auferweckt. Das heißt, Jesus nimmt uns im Geist und im Glauben in seinen Leidens- und Auferstehungsweg hinein. Und die Gemeinschaft seiner Leiden ist damit der Leidens- und Sterbensweg des eigenen Ichs. Das stirbt nur mit Schmerzen, das tut weh. Sagen wir dazu auch ja. Und das geschieht, wenn ich nach und nach erkenne, wie verkehrt und wie verdorben ich im Grunde meines Wesens wirklich bin. Wie mein altes Ich wirklich ist, und das kann nicht repariert werden, das kann nicht verbessert werden, das muss seinem Tode gleichförmig werden. Das heißt, mit Christus am Kreuz sterben. Und die Veränderung, die Jesus daraus entstehen lässt, das ist die Kraft seiner Auferstehung. Christus erkennen heißt daher auch die Erkenntnis, ich bin tot. Und Jesus ist mein Leben. Diese Tatsache wird durch seine Gnade zur Wirklichkeit. Diesen geistlichen Prozess bei einem Kind Gottes nennt die Bibel die Heiligung. Und nur durch die Heiligung kommen wir zur Fülle des Heiligen Geistes. Und jetzt kommen wir zum Kern, dem Thema unserer Predigtreihe, das Leben nach dem Tod, die wir heute mit diesem Text abschließen wollen. Vers 11, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Damit wir einmal aus den Toten auferstehen, müssen wir vorher gestorben sein. In Bezug auf das Sterben des Leibes ist das selbstverständlich. Aber hier geht es noch um mehr. Damit ich an der Auferstehung zum ewigen Leben teilhabe, muss ich vorher mit Christus gestorben sein. Das heißt, dass er zu deinen Lebzeiten dein Leben verwandelt hat in sein Bild. Und darum geht's Gott. Er will uns vollständig von der Sünde erlösen. Er will uns in das vollkommene Ebenbild Gottes verwandeln, in Christus. Und das heißt, mit Christus gestorben und auferstanden zu sein. Möge der Herr uns das alles im Herzen erklären und groß machen. Unsere Erlösung ist dann vollendet, wenn wir einen neuen Leib erhalten. Und das wird die Auferstehung aus den Toten sein. Steht hier ausdrücklich aus. Warum heißt es so? Es ist eine Teilauferstehung. Wenn welche aus den Toten auferstehen, dann heißt es, dass da noch welche drin im Tod drin bleiben. Diese Auferstehung betrifft nämlich nur die Gläubigen. Also diejenigen, die mit Christus gestorben und auferstanden sind. Und wann das geschieht? Das ist die erste Auferstehung, von der Paulus schreibt in 1. Korinther 15. Die findet dann statt, wenn Jesus die Gemeinde von der Erde zu sich ruft. Also bei der Entrückung. Ich habe im August da schon mal drüber gepredigt. Dann erhalten wir diese neue himmlische Leiblichkeit. Und dann sind wir am Ziel und mit Jesus vollendet. Jetzt, was bedeutet das für uns heute? Was heißt das für meinen Alltag als Kind Gottes? Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Es geht jetzt nicht darum, dass ich auf Erden ein vollkommener und vollendeter Christ werden muss, sondern der Paulus bezeugt hier, ich habe Gottes Ziel mit mir noch nicht erreicht. Und das wird auch in diesem Leben nicht geschehen. Aber das soll unser Bestreben sein, dass wir dem Wachstum in Christus nachjagen. Geht nicht um Perfektionismus, sondern das sind lebenslange Prozesse. Ja, wir müssen Gottes Absichten mit uns erkennen. Wir müssen sie wollen, ihnen gehorchen und darin ausharren. Ja, das ist zielorientiertes Leben, Leben im Hinblick auf unser ewiges Ziel. Und das müssen wir kennen. Wir müssen unser Ziel kennen, damit wir ihm entsprechend leben können. Und jetzt nennt Paulus noch ein paar konkrete Punkte dazu. Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das erste ist, wie schon erwähnt, dass wir uns nie für vollkommen halten. Auch wenn wir schon Fortschritte gemacht haben, wenn Jesus uns verändert hat, wir sind weitergegangen mit ihm, wir haben schon Siege erlebt. Und dann müssen wir uns besonders hüten vor einer frommen Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. Das Ziel, unsere Vollendung bleibt zukünftig. Wir stehen hier auf Erden in lebenslangen Prozessen. Wichtig für unser Wachsen und Reifen in Christus ist auch der Umgang mit unserer Vergangenheit. Ja, betrifft auch die Seelsorge. Denn Gott will nicht, dass die Vergangenheit oder die Kindheit unser Leben heute bestimmt, unser Verhalten, sondern unser himmlisches Ziel. Es ist so, wenn man beim Autofahren immer nur in den Rückspiegel schaut, dann wird man nie vorwärts kommen. Meine Vergangenheit, die kann mich endlos beschäftigen. Man kann da endlos drin rumwühlen, was mich so verletzt hat, mein Selbstwertgefühl so beschädigt und so weiter. Die Lösung nach der Bibel ist jetzt nicht das Selbstwertgefühl, also mein armes, altes Ich wieder irgendwie aufzubauen. Also Paulus hätte genug Anlass dazu gehabt, im Müllhaufen seiner Vergangenheit rumzuwühlen. Aber Paulus wendet sich bewusst von seiner Vergangenheit ab. Er sagt, das, was hinter mir liegt, das ist unter dem Kreuz Christi ein für alle Mal vergeben und vergessen. Und was mich jetzt bestimmt, das liegt vor mir, nämlich die Ewigkeit. Und danach will ich mich jetzt ausstrecken in der Gegenwart. Wenn wir jetzt die Heilung unserer Seele suchen von unserer Vergangenheit nach der Bibel, dann heißt das, ja, wir müssen das Alte anschauen. Was mich verletzt hat, was schiefgegangen ist, was ich falsch gemacht habe, das vor Jesus bringen. Ich darf dann die Vergebung meiner eigenen Schuld empfangen. Und dann darf ich denen, die an mir schuldig geworden sind, auch vergeben. Und so können wir die alten Erfahrungen loslassen und das neue Leben ergreifen. Das ist ein Akt des Glaubens. Und wenn wir Jesus unser Leben so ausliefern, dann werden wir das erleben. Ich habe es auch erlebt, je mehr der Einfluss Jesu auf unser Leben zunimmt, desto mehr wird die Seele heil. Und das tut Jesus, das tue ich nicht selber oder mit irgendwelchen Techniken. Vers 14, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus lebt jetzt auf sein ewiges Ziel zu. Wie ein Verfolger jagt er diesem Ziel nach. Er hat nur dieses Ziel im Blick. Er schaut nicht zurück. Unser Ziel ist unsere ewige himmlische Berufung, nämlich einmal mit Christus zu regieren. Und da gibt es auch eine Belohnung, die auf uns wartet, die Krone der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 4, Vers 8. Ist das unsere Lebenseinstellung, so vom Ziel her zu leben? Christus immer mehr zu gewinnen und um einen ewigen Lohn zu erhalten. Weiter Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Eine solche Gesinnung, die auf das Ziel ausgerichtet ist, ist Kennzeichen eines reifen Christen. Andere Dinge werden dann weniger wichtig. Das sind vor allem die Meinungen der Menschen. Wir nehmen oft unsere eigenen Meinungen zu wichtig oder das, was andere über uns denken. Und wie können wir in einer reifen Weise mit Meinungen umgehen? Das zeigt er hier. Wenn wir um Meinungen kämpfen, ist das oft Recht haben wollen und Fanatismus. Versuchen wir nicht, dass wir andere zu eigenen Meinungen bekehren wollen, das ist ohnehin zwecklos. Nur Gott kann einen Menschen wirklich überzeugen und sein Denken verändern. Und statt da jetzt uns zu verkämpfen, können wir Gott in aller Gelassenheit zutrauen, dass er die Wahrheit zu seiner Zeit offenbar macht. Es betrifft auch den Umgang mit unserer eigenen Erkenntnis, Vers 16. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Ja, unsere Erkenntnis ist stets unvollkommen und unvollständig. Aber wir sollen gemäß unserer Erkenntnis leben. Also unsere Erkenntnis wird der Umsetzung immer voraus sein. Das ist durchaus normal. Ja, das ist das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. Wir brauchen nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse ständig erstreben, sondern einfach dem gehorchen, was uns von Gott her schon klar ist. Das ist ein reifer Lebenswandel in Christus, ja, auch wenn wir noch Schwachheit haben und Unvollkommenheit. Halten wir das fest. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit bei Jesus. Ist die Krone des Lebens, die er uns schenken möchte. Leben wir unser Leben auf dieses Ziel hinzu. Und das bedeutet, dass wir Jesus sich verwirklichen lassen in unserem Erdenleben. Das heißt es, Christus zu erkennen, das ist der Sinn unseres Lebens. Jesus ist die Mitte des Lebens und Jesus ist das Ziel unseres Lebens. Das ist das ewige Leben schon heute. Amen.